Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Ukraine-Konflikt zeigen sich die USA und Russland grundsätzlich gesprächsbereit. Die Außenminister beider Länder, Blinken und Lavrov, werteten ihr Krisentreffen heute in Genf als offen und kündigten einen weiteren Austausch an. In getrennten Pressekonferenzen bekräftigten sie aber die bereits bekannten kontroversen Positionen. So warnte Blinken Moskau erneut vor den Folgen eines russischen Einmarsches in die Ukraine. Und Lavrov beharrte auf Sicherheitsgarantien für sein Land, die eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausschließen müssten.
Für die Genfer war es fast so, als hätte Außenminister Lavrov eine steife sibirische Brise mitgebracht. Äußerst selten ist der Genfer See so aufgewühlt. Sehr aufgeräumt trafen sich US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lavrov zu einem Austausch, von dem beide sagten, man dürfe keine zu hohen Erwartungen daran knüpfen. Aber die gute Nachricht, in der kommenden Woche soll der diplomatische Weg weiter beschritten werden. Wir sprachen mit Tony Blinken ganz offen darüber. Er war einverstanden, dass der Dialog vernünftiger sein sollte. Ich hoffe, dass die Emotionen reduziert werden können. Aber da gibt es keine Garantien. Keine Garantien vor allem deshalb, weil das Kernproblem nicht ausgeräumt ist. Die russische Regierung will nach wie vor vertraglich festhalten, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung mehr gibt. Sie fühlt sich geostrategisch bedroht. Denn nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich die NATO Richtung Osten massiv ausgedehnt, ist immer näher an Russland herangerückt. Doch US-Außenminister Blinken sagte heute erneut, dass die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft für interessierte Staaten offen bleibe. Also auch für die Ukraine, die aus Sicht der US-Regierung kurz vor einer Invasion russischer Truppen stehe. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Sie fällt also nicht unter die Beistandsverpflichtung durch Artikel 5. Aber wir sind entschlossen, alles zu tun, was wir können, um sie zu verteidigen und sie vor einer Aggression zu schützen. Nach dem Treffen betonten sowohl Lavrov als auch Blinken, dass ein Treffen von US-Präsident Biden mit seinem russischen Amtskollegen Putin durchaus möglich sei.
Der gesetzliche Mindestlohn soll zum 1. Oktober auf 12 Euro steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor. Aktuell liegt er bei 9,82 Euro pro Stunde. Die Anhebung war ein zentrales Thema der SPD im Bundestagswahlkampf. Rund 6,2 Millionen Beschäftigte sollen davon profitieren.
Vor allem in der Reinigungsbranche, Wäschereien oder im Sicherheitsgewerbe wird oft nicht mehr als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt. Den gibt es seit 2015. Er startete damals mit 8,50 Euro pro Stunde. Seitdem wurde er in mehreren Schritten durch die Mindestlohnkommission auf 9,60 Euro im vergangenen Jahr erhöht. Zum 1. Januar stieg er auf 9,82 Euro. Nach den Plänen der Bundesregierung soll er in diesem Jahr in zwei Schritten auf 12 Euro zum 1. Oktober steigen.
Millionen von Menschen werden davon profitieren, vor allen Dingen diejenigen Frauen und Männer, die den Laden in der Pandemie am Laufen gehalten haben. Deshalb sage ich, es ist auch eine Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit in Deutschland.
Dass Geringverdiener durch die Erhöhung des Mindestlohns besser gestellt werden, begrüßt die Linke allerdings.
Das löst natürlich nicht das Problem, dass Menschen, die für 12 Euro die Stunde arbeiten, in die Altersarmut rutschen und von ihrer Arbeit kaum leben können.
Der Bundesverband der Arbeitgeberverbände BDA kritisierte im Vorfeld hingegen, dass die Bundesregierung den Mindestlohn an der zuständigen Kommission vorbei festsetzt. Staatslöhne und Staatslohnfestsetzung sind der wohl nachhaltigste Angriff auf werthaltige Tarifverträge. Es werde deswegen zurzeit geprüft, ob gegen den Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums Klage eingereicht werden soll.
Die Bundesregierung will bei Kernpunkten ihres Programms mehr Tempo machen. Bei einer ersten Klausurtagung des Kabinetts, heute im Kanzleramt, ging es unter anderem um die Ziele beim Klimaschutz, Wohnungsbau und bei der Digitalisierung. Das Land müsse Fahrt aufnehmen, mahnte Bundeskanzler Scholz. Vor allem bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren müsse man deutlich schneller werden. Thema der Klausur war auch die Vorbereitung auf die deutsche G7-Präsidentschaft.
Manche hier suchen noch ihren Platz. Das neue Kabinett im Findungsprozess. Stürmisch ist in diesen Zeiten nicht nur das Wetter, sondern ebenso die Weltlage. Corona und kein Ende und auch ansonsten ist viel zu tun. Deutschland hat dieses Jahr den G7-Vorsitz, will den weltweiten Klimaschutz vorantreiben.
Wir wollen erreichen, dass nicht jedes Land für sich alleine geht, sondern dass sie sich zusammentun zu einem Klimaclub, in dem auf unterschiedliche Weise aber gemeinsam vorangekommen wird, damit wir es schaffen, klimaneutral in der Welt zu werden.
Auf der ersten Kabinettsklausur der Ampel geht es aber auch um die großen Linien im Inland. Beim Wohnungsbau soll schnell viel passieren und bei den erneuerbaren Energien sowieso.
Wenn man es schlau macht, wenn man technische Innovationen mitnimmt, aber auch wenn man den Mut zur politischen Entscheidung aufbringt, mal ein paar alte Zöpfe abzuschneiden, dass man schneller werden kann.
Es ist eine gute Botschaft an das Land, dass diese Koalition gleich zu Beginn des Jahres eine Klausurtagung auf das Thema der Entfesselung von Fortschritt verwendet hat.
Aber auch die Situation in der Ukraine hängt über dem Treffen. Wie umgehen mit Russland und Nord Stream 2? Finden vor allem SPD und Grüne da eine gemeinsame Linie?
Wenn es zu einer militärischen Aggression kommt, dann wird das hohe Kosten haben.
Es ist eine Regierung und eine Regierung handelt prinzipiell immer einig.
Es ist ein Moment der Selbstvergewisserung. Die Ampel will zeigen, wir funktionieren zusammen. Seit 6 Wochen ist das neue Kabinett im Amt und gibt sich betont einig, auch bei heiklen Themen. Die könnten diese Regierung aber schon bald auf die Probe stellen.
Um politisch wieder Boden gut zu machen, will sich die Linkspartei vor allem für Menschen mit geringen Einkommen einsetzen. Die künftige Rolle müsse eine soziale Opposition sein. So umrissen die Fraktionsspitzen Mohammed Ali und Bartsch heute das Ergebnis der Jahresauftaktklausur. Nur dank 3 Direktmandate hatte die Linke wieder in den Bundestag einziehen können. Dazu sorgen innerparteiliche Querelen weiter für Unruhe.
Spaltung, twitterte der linken Bundestagsabgeordnete Korte, damit sei es jetzt genug. Das ist als Appell zu verstehen an die Partei. Denn es wird immer noch gestritten über Ursachen für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl und über die künftige Richtung. Nach 2 Tagen Fraktionsklausur stehen nun die inhaltlichen Leitplanken. Mehr soziale Themen, mehr Osten, mehr Klimaschutz. Eine Idee, die Mehrwertsteuer auf Energie und Kraftstoffe senken.
Es ist für uns ganz zentral, dass wir effektiven Klimaschutz immer mit der sozialen Frage verbinden. Das wird unser Schlüssel sein, das wird unser Thema sein.
Die Fraktion nach der Wahl im September fast halbiert. Die Verantwortung wird auch bei den Parteivorsitzenden gesucht. Einige fordern, über die Parteispitze neu abzustimmen, per Mitgliederbefragung, wie bei der CDU.
Ist genau dieselbe Situation wie in der CDU, wie bei uns. Ein Debakel, bei uns ist es das Debakel noch größer gewesen als bei der CDU, weil bei uns ging es eigentlich um den Einzug in den Bundestag.
Beschlossen ist nichts. Verschließen wollen sich die Parteivorsitzenden aber nicht.
Der Parteivorstand ist ja erst kurz vor der Bundestagswahl gewählt worden. Wenn es da Bedarfe gibt, das zu ändern, dann muss man das in den Gremien diskutieren.
Innerhalb der Partei herrscht Verwunderung darüber, dass solch ein dramatisch schlechtes Wahlergebnis ohne personelle Konsequenzen geblieben ist. Wer übernimmt Verantwortung bei der Linken? Diese Frage müssen sich vor allem die Parteichefinnen, aber auch die Fraktionsspitze spätestens beim Parteitag im Juni stellen.
Nach der Veröffentlichung des Gutachtens über sexualisierte Gewalt im Erzbistum München und Freising hat die Bundesregierung die katholische Kirche zu einer umfassenden und transparenten Aufarbeitung aufgefordert. Eine Sprecherin sagte, der Missbrauch und der Umgang damit mache fassungslos. Umso dringender sei nun die vollständige Aufklärung. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Stetter Karp, sieht dabei auch die Politik in der Pflicht und regt einen Parlamentsausschuss an. Die Bundesregierung will die kritische Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung in Deutschland auf immer rasanter steigende Zahlen bei Corona-Neuinfektionen vorbereiten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach rechnet zum voraussichtlichen Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar mit mehreren 100.000 Neuinfektionen am Tag. Neben einer Priorisierung bei knappen PCR-Tests könnte auch die Kontaktnachverfolgung auf wichtige gesellschaftliche Bereiche beschränkt werden. Auch heute hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchstwert erreicht. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 140.160 neue Fälle gemeldet. Das sind knapp 48.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 706,3, ebenfalls ein neuer Höchstwert. Weitere Details zu den Corona-Zahlen finden Sie auf tagesschau.de.
In vielen deutschen Kliniken sind bereits Folgen von Omikron zu bemerken. Zwar entspannt sich die Lage auf den Intensivstationen, aber gleichzeitig füllen sich in einigen Regionen die Normalstationen spürbar und die Zahl der infizierten Klinikmitarbeiter wächst.
Das stellt die kritische Infrastruktur gerade eines Krankenhauses mit so wenig Reserven doch vor ganz schöne Herausforderungen. Und das macht mir für die kommenden Wochen deutlich Sorgen.
Omikron sei zwar etwas weniger gefährlich als die Delta-Variante, aber kann dennoch zu schweren Verläufen führen. Mediziner warnen zudem vor der Idee, Immunität statt mit einer Impfung durch eine vorsätzliche Ansteckung erreichen zu wollen.
Wenn ich jetzt eine Infektion mit Omikron durchgemacht habe, dann hat mein Körper das einmal gesehen. Aber das wird noch nicht reichen, um diese optimale Stärke der Immunantwort auch zu bekommen.
Eine dreifache Impfung hingegen schütze vor einem schweren Verlauf. An Omikron angepasste Impfstoffe würden schon getestet.
Sodass wir in Q2, zweiten Quartal diesen Jahres, davon ausgehen können, dass die entsprechenden Daten da sind, um die Impfstoffe zulassen zu können.
Angesichts langer Schlangen an den Testzentren und überlasteter Labore hat Berlins Gesundheitssenatorin jetzt angekündigt, PCR-Tests zu priorisieren für Mitarbeitende in medizinischen Berufen. Für die meisten anderen sollen offizielle Antigentests ausreichen zum Nachweis der Krankheit und der Genesung. Virologen halten das für sinnvoll.
Das ist ein richtiger Vorstoß aufgrund der begrenzten Kapazitäten. Wir werden ja sehr, sehr viele Infektionen in den nächsten Tagen und Wochen eben sehen. Und insofern ist es richtig, diese begrenzten Ressourcen an den Stellen einzusetzen, wo es eben wirklich brennt, wo es wichtig ist, also in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen.
Morgen beraten die Gesundheitsminister der Länder bei einer Sitzung darüber, ob überall eine solche Priorisierung eingeführt werden soll.
Meat Loaf ist tot. Der US-Sänger und Schauspieler mit bürgerlichem Namen Marvin Lee Aday feierte in den 1970er Jahren seinen Durchbruch in der Rocky Horror Picture Show. Der Künstler verkaufte mehr als 100 Millionen Alben und wirkte in dutzenden Filmen mit. Nun ist der Texaner mit der gewaltigen Stimme im Alter von 74 Jahren gestorben.
Zuletzt sangen vor allem andere seine Songs. Und man sah Meat Loaf an, wie sehr ihm das gefiel. In den 70ern wird Meat Loaf mit Bat Out of Hell zum Weltstar. Ein auf den ersten Blick eher unvermarktbarer Typ, Spitzname Packbraten. Einer, der den theatralischen und pompösen Auftritt liebte. Ich wollte anders sein, hässlich. Geboren als Marvin Lee Aday in Texas in einfachen Verhältnissen. Der Vater alkoholkrank, die Mutter früh gestorben. Sein Durchbruch im wahrsten Sinne die Rocky Horror Picture Show. Sänger, Schauspieler, Publikumsliebling.
The fact that they have,
dass Menschen Tickets kauften und zu meinen Shows kamen. Und die meisten mochten, was ich tat.
The majority of them loved what I've done.
Das war das größte Geschenk,
that you could ever get.
Sanfte Töne, auch die konnte Meat Loaf. Auf Absturz, Alkoholsucht und Depression folgten Comebacks. Und weitere Hits, die bleiben werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Januar.
Wir liegen auf der Ostseite eines kräftigen und sehr beständigen Hochs. In der Nacht verlagern sich die Niederschläge von der Mitte in den Südosten. In den östlichen Mittelgebirgen schneit es kräftig. Am Tag ist es Richtung Oder und ganz im Südwesten trocken, sonst regnet es gebietsweise leicht. Auf den höheren Bergen und im Süden Schnee, an den Alpen schneit es ergiebig. In der Nacht plus 7 bis minus 8 Grad, am Tag minus 1 Grad im Bergland Bayerns, 8 Grad im Nordwesten. Am Sonntag im Osten und Südosten noch etwas Regen, im Erzgebirge und an den Alpen noch etwas Schnee, sonst meist trocken. Am Montag ist es meist grau in grau, vor allem in den Höhenlagen im Süden und Westen hier unter Sonne. Am Dienstag im Süden und Westen ruhiges Wetter, von Nordosten bis in die Mitte etwas Regen, im östlichen Bergland etwas Schnee.